Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich, Orit Stempelmann, mache ein Kirchenfenster und gleichzeitig die Tür auf zu einer düsteren Geschichte. Die spanische Inquisition. Gnadenlos, brutal, während Jahrhunderte ein Instrument der Angst. Am 15. Juli 1834, erst 1834, wird sie offiziell abgeschafft. Es ist das Ende der Angst und der Anfang vom Schweigen. Wir haben sephardische Musik aus dem spanischen Mittelalter gehört. Das ganze Stück hören wir dann noch am Schluss vor Sendung. Was war die Inquisition? Sie hat im Mittelalter als ein päpstliches Mittel gegen Häresie gegolten. Jetzt werden ein paar von euch vielleicht fragen, was ist Häresie? Es ist eine Aussage oder eine Lehre, die im Widerspruch zu kirchlich-religiösen Grundsätzen vom Glauben steht. Im weiteren Sinn kann eine Häresie einfach eine abweichende Lehre, Meinung, Doktrin, Ideologie, Weltanschauung oder Philosophie sein. Der Vertreter von einer Häresie hat man Heretiker gesagt. Übrigens, ein Synonym für Häresie ist Ketzerei. Die Inquisition war also ein Mittel, das der Papst gegen die Heretiker eingesetzt hat. Das Ziel der Inquisition war, die konvertierten Personen, die weiterhin zum Beispiel die jüdische Religion praktiziert haben, zum richtigen Glauben zu führen und zu bestrafen. In Spanien ist die Inquisition im Jahr 1478 von der Königin Isabella und dem König Ferdinand eingesetzt worden, mit dem Zweck, religiöse Einheit zu garantieren und damit die politische Macht abzusichern. Im Gegensatz zur mittelalterlichen Inquisition ist die spanische Inquisition direkt vom König, nicht vom Papst kontrolliert worden und ist eng mit der staatlichen Macht verflochten gewesen. Es gibt Historiker, die vermuten, dass unter dem Vorwand von religiösen Motiven der wahre Grund für die Einführung der spanischen Inquisition wirtschaftliche Gründe waren. Vor allem der Wunsch, sich der Besitz der reichen Conversos anzueignen. Zielgruppe sind zuerst jüdische Conversos und nachher muslimische Moriscos gewesen. Das heisst Juden und Muslime, die zum Christentum sind zwangskonvertiert worden. Man hat ihnen vorgeworfen, heimlich gäng noch ihre alte Religion auszuüben. Später sind auch Protestanten, Reformkatholiken, Abweichler, Alumbrados, also Mitglieder von einer mystischen Bewegung, die man auch unter der Bezeichnung Illuminati kennt, auch Mystikerinnen und Homosexuelle verfolgt worden. Die Menschen von der ersten Zielgruppe, also die jüdischen Conversos oder einfach auch die Juden, sind natürlich schon viel früher verfolgt worden. Die ersten jüdischen Siedler sind mit den Phöniziern, die ebenfalls Semiten waren, auf die Iberische Halbinsel gekommen. Der älteste Beleg ist ein Ring mit frühhebräischer Inschrift aus dem 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, wo man bei Cadiz gefunden hat. Im jüdischen Spanien hat man dann Sfarad gesagt. Den jüdischen Einwohner Sepharden. Auf Hebräisch heißen sie bis heute Sfaradim. Thank you. Um das Jahr 250 vor unserer Zeitrechnung haben viele Juden während der Punischen Kriege und nach den römisch-jüdischen Kriegen um Jerusalem in den Jahren 70 bis 150 einen Neuanfang in Spanien gewagt, unter argwöhnischer Beobachtung. Um das Jahr 300, also noch vor der Proklamierung vom Christentum zur Staatsreligion im Römischen Reich und damit auch in Spanien, sind Juderias, abtrennte Judenviertel, entstanden. Eigentlich schon eine Art Ghetto. Die Juden haben sich in der Stadt angesiedelt, weil man ihnen keinen Landbesitz erlaubt hat. Nach dem dritten Konzil von Toledo im Jahr 589 sind die Juden gezielt verfolgt worden, zwangstauft worden, ihre Kinder zum Teil entführt und christlich erzogen worden. Ab dem Jahr 638, nach einem weiteren Konzil, sind das Feiern vom Schabbat und die Beschneidung verboten worden. Und nachher ist den Juden sogar das Recht, in Spanien zu verbleiben, endgültig entzogen worden. Es hat Pogrome, Vertreibungen, Versklavung gegeben. Aber unter gewissen lokalen Herrschern sind die Juden auch getötet worden. Ab dem Jahr 711, wo Spanien durch Araber und Berber erobert wurde, ist das für die restlichen Juden wie eine Befreiung gewesen. Die Mauren haben sie zum Teil sogar als Verwalter eingesetzt. Ihnen wird darum später von den christlichen Erobern vorgeworfen, sie seien Türöffner der Moslems gewesen, also Verräter. Sie mussten zwar nicht konvertieren, aber hohe Steuern zahlen. Als Angehörige der Buchreligionen haben sie relativ selbstverwaltet leben, haben ihren Glauben dürfen praktizieren, allerdings nicht öffentlich. Gelehrte und Kaufleute haben eine privilegierte Stellung bekommen. Von 850 bis etwa 1030 hat das goldige Zeitalter vom spanischen Judentum geherrscht. Im Emirat von Córdoba sind Elite-Universitäten entstanden. So hat die griechische Philosophie, die im christlichen Mittelalter verpönt war, ihren Weg zum Beispiel nach Italien gefunden. Im 12. bis 14. Jahrhundert hat es noch eine Blütezeit gegeben, vor allem in der zwischenzeitlich christlich beherrschten Stadt Toledo, Segovia und Sevilla. Das hat sich allerdings mit dem Erstarken von der katholischen Kirche geändert. Kirchlich und politisch organisierte Pogrome sind von Sevilla ausgegangen und bald auch in andere Städte gedreht worden. Das Klima von Respekt und Toleranz, das am Anfang vom Mittelalter zwischen den Gläubigen von der jüdischen, der muslimischen und der christlichen Religion in Spanien geherrscht hat, hat sich im Verlauf vom 14. und 15. Jahrhundert gang wie mehr zu einer Konfrontation geändert. Beschluss von Kirchenversammlungen haben die religiösen Minderheiten der Muslime und Juden einen Rand der Gesellschaft gedrängt. Im Verlauf vom 15. Jahrhundert hat der verstärkte Druck auf die jüdische Bevölkerung zu gang wie mehr Konversionen geführt, häufig aus Opportunismus, ohne dass es zum wirklichen Wechsel vom Glauben gekommen ist. Nicht nur die fehlende Überzeugung, sondern auch die fehlende Kenntnis über den Inhalt und die Ausübung der christlichen Religion hat dazu geführt, dass viele Conversos ihre alten Lebensgewohnheiten und rituellen Handlungen beibehalten haben. Während im Jahr 1492 der Kolumbus für Spaniens Weltreich erschlossen hat und die letzten Mauren die Halbinsel haben müssen verlassen, haben die katholischen Könige das Edikt von Granada unterzeichnet. Das Edikt, das auch unter der Bezeichnung Alhambra-Edikt bekannt ist, war ein Rassengesetz gewesen. Vom reinen Blut. Die Folge davon ist die systematische Ausweisung und Enteignung der jüdischen und muslimischen Spanier. Zu diesem Zeitpunkt haben mehr Juden auf der Welt Ladino, also Judenspanisch, und Arabisch geredet als Hebräisch. Viele Gelehrte sind auf dem Balkan, nach Griechenland oder über Portugal nach Nordafrika und Lateinamerika geflüchtet. Historiker meinen, es hätte dann 130.000 bis 300.000 Juden in Spanien gegeben, also 3-5% der Gesamtbevölkerung. Ab 1500 hat die Verfolgung auch von den Zwangskonvertiten durch die Inquisition angefangen. Die Kirche hat dafür gesorgt, den Antisemitismus im Volk zu popularisieren. Die Juden sind die Schuld an Dürreperioden, an Epidemien und Plagen, die Brunnen vergiften und Blutrituale mit christlichen Jungfrauen abhalten. Die einzelnen Verfahren gegen die Juden waren geheim und waren häufig auf Denunziationen basiert. Die Leute sind ohne konkrete Anhaltspunkte festgenommen worden, haben keinen Rechtsbeistand gehabt und sind teilweise gefoltert worden. Sogenannte Autodafés, öffentliche Strafvollzüge mit Urteilsverkündung und sehr häufig auch mit Hinrichtungen, haben der Abschreckung gedient. Im Laufe der Jahrhunderte ist die Inquisition auch politisch instrumentalisiert worden, etwa zur Kontrolle der Intellektuellen und zur Zensur. Historiker vermuten, dass 100.000 sie verhört oder observiert wurden. Vermutlich sind zwischen 3.000 und 5.000 Menschen verbrannt oder sonst umgebracht worden. Wir kennen ihre Namen nicht, aber wir wissen, die Opfer sind Menschen wie wir gewesen. Ihre Bücher sind verbrannt worden, ihre Würde ausgelöscht, ihre Angst institutionalisiert. Die Angst, die die Inquisition verbreitet hat, ist bis heute ein dunkles Kapitel in der europäischen Geschichte. Shalom Aleichem, Malachi Shalom. Malachi Elyon, mi melech malchei amlachim, hakadosh baruch hu, bachem Die spanische Inquisition war viel mehr als ein juristisches Instrument. Sie ist zu einem gesellschaftlichen Machtinstrument geworden, mit einer psychologischen Wirkung, die tief gegriffen hat. Die Angst war nicht nur ein Nebeneffekt. Sie ist zur Methode geworden. Der in einem Klima lebt, wo jeder Verdacht den Tod bedeuten kann, fängt an, sich selber zu zensieren. Gedanken, Worte, Freundschaften, alles ist potenziell gefährlich geworden. Die Kontrolle hat bis zmitz in die Familie gereicht. Kinder konnten ihre Eltern anzeigen, Ehepartner einander verraten. Viele haben das aus Angst gemacht, andere, weil sie glaubt haben, nur so ihre Haut zu retten. Die Inquisition hat das Vertrauen zerstört. Und ohne Vertrauen zerfällt die Gesellschaft von innen aus. In der Bildung ist Misstrauen zur Norm geworden. Die Professor haben ihre Worte genau geprüft. Literaten haben heikle Themen vermieden. Studenten sind auf Linientreue getrimmt worden. Der Index der verbotenen Bücher war lang und hat sich ständig verändert. Werk von Erasmus, Giordano Bruno, Spinoza, Galileo. Alles war gefährlich. Sogar Übersetzungen von Bibel in der Volkssprache waren verdächtig. Für die Wissenschaft war das fatal. Spanien, das im 15. Jahrhundert kulturell und intellektuell blüht hat, hat im 16. und 17. Jahrhundert den Anschluss an Europa komplett verloren. Es ist zu einer systematischen Verdummung durch geistliche Kontrolle gekommen, zu einer Art kollektiver Rückwärtsbewegung. Der, der frei gedacht hat, hat müssen flüchten oder verstummen. Auch in der Kirche selber hat die Inquisition wie eine eisige Faust gewirkt. Theologen, die neue Fragen gestellt haben, sind verdächtigt worden. Mystikerinnen, die ihre Visionen geschildert haben, sind verhört worden. Reformbewegungen sind zerschlagen worden. Sogar interne Debatten sind zum Risiko geworden. Die Kirche hat an Vielfalt verloren und auch an Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig ist die Inquisition ein Spiegelbild vom Bündnis zwischen Thron und Altar gewesen. Sie hat die politische Ordnung legitimiert und ist von ihr gedreht worden. Die Monarchie hat Angst als Machtmittel genützt und die Kirche hat das ideologische Fundament dazu gestellt. Die Verbindung hat das repressive System über Jahrhunderte verfestigt. Nicht zuletzt hat das auch ökonomische Folgen gehabt. Jüdische und muslimische Gemeinschaften haben im Handel, in der Medizin, im Handwerk und in der Wissenschaft eine bedeutende Rolle gespielt. Mit ihrer Vertreibung und Vernichtung ist nicht nur die Menschlichkeit, sondern auch wirtschaftliche Kompetenz verloren gegangen. Das hat Spanien anfälliger für Krisen gemacht und hat es zunehmend von den geistigen Strömungen von Europa isoliert. Im kollektiven Gedächtnis von Spanien hat die Inquisition Narben hinterlassen. Nicht nur als punktuelles Trauma, sondern als jahrhundertlänger Zieg zur Angst. Der Satz «Lieber schweigen als untergehen» ist zur stillen Devise von vielen Generationen geworden. Erst im 20. Jahrhundert haben Historiker, Schriftsteller und ein paar kirchliche Stimmen angefangen, das Schweigen zu brechen. Angst, die Generationen geformt hat. Nicht nur Angst vor Strafe. Angst vor dem eigenen Denken. Das ist vielleicht die subtilste und gefährlichste Erbschaft der Inquisition. Thank you. Die Inquisition war längst über ihre historische Blütezeit, wo sich am Anfang des 19. Jahrhunderts die liberalen Bewegungen in Europa formiert haben. Der Napoleon Bonaparte hat die Institution im Jahr 1808 aufheben als Symbol für das, was er als rückständig und als kirchlich autoritäre Macht hat abgelehnt. Aber nach seinem Sturz ist die Inquisition 1814 vom Ferdinand VII. Wieder eingeführt worden, als Zeichen von einer monarchischen Rückgewinnung von Kontrolle. Die letzte Phase ist von einem zunehmend paradoxen Charakter geprägt. Während sich das Denken in Europa gewandelt hat, mit Ideen von der Aufklärung, vom Individualismus, von den Menschenrechten, hat Spanien probiert, an einer religiös begründeten Kontrollinstanz festzuhalten. Die Inquisition hat mehr und mehr wie ein Relikt aus einer anderen Zeit gewirkt. Die politischen Umbrüche in Spanien haben in den 1820er Jahren zu einer kurzen liberalen Phase geführt. Im Jahr 1820 ist die Inquisition wieder ausgesetzt worden, aber die Periode von Hoffnung war fragil gewesen. Schon 1823 ist der Ferdinand VII. Mit französischer Hilfe zurückgekehrt und mit ihm die Repression. Wo der Ferdinand 1833 gestorben ist das Land erneut zerrissen. Die Regentschaft hat die Maria Christina für ihre Tochter Isabella, die Zweite, übernommen und die Liberalen haben den Moment genutzt. Der politische Druck ist gewachsen. Ein moderner Staat, so hat es allgemein geheissen, ein moderner Staat könne keine Institution dulden, die für Folter, Bücherverbrennung und religiöse Verfolgung stehen. 1834 ist schliesslich das Dekret zur Abschaffung vom Tribunal unterzeichnet worden. Es war ein Verwaltungsakt, ganz nüchtern formuliert. Die Begründung hat so gelautet. Das Fortbestehen vom Tribunal ist mit den Grundsätzen der Regierung unvereinbar. Kein Wort über Schuld, keine Geste von Reue. Der letzte Grossinquisitor ist pensioniert worden, viele Akten vernichtet oder archiviert. Die Immobilien vom Tribunal sind an Staat oder an die Kirche zurückgegangen. Die Opfer hat man nicht einmal erwähnt. Es war kein Paukenschlag, sondern ein Auslaufen. Kein Schuldbekenntnis, kein Mahnmal, nur ein Datum. Der 15. Juli 1834.
Mi accordo la rosa.
Nach der Abschaffung von der Inquisition 1834 ist es lang still gewesen. Kein Schuldbekenntnis, keine Wiedergutmachung. Das Thema ist gemieden worden. In der Öffentlichkeit, in der Kirche, im Schulunterricht. Man hat das Gefühl gehabt, Spanien wolle sagen, vergessen wir das endlich. Von 1939 bis 1978 hat die faschistische Falange-Partei die deutsche Judenverfolgung als Fortsetzung vom Edikt von Granada begrüßt. Die Deutschen lösen ein Problem, das die Spanier schon vor Jahrhunderten gelöst haben, hat es geheissen. Der Franco hat Synagogen schliessen und jüdische Gemeindearbeit verbieten. Die Route vom Franco war allerdings nicht ganz klar. Während der Judenverfolgung von Deutschland hat er sephardische Juden als Spanier repatriieren und hat sie dadurch vor dem Holocaust gerettet. Auch als eine Art Versicherung gegenüber den Alliierten. Gleichzeitig hat er aber deutsche und osteuropäische Juden deportieren und so in die Vernichtung geführt. Ab dem Ende der 1960er Jahre hat es in Spanien Lockerungen bei der Religionsübung gegeben, mit dem Kalkül, die internationale Isolierung der Diktatur zu mildern. Erst im 20. Jahrhundert, vor allem nach dem Ende des Franco-Regimes, haben Historiker und Intellektuelle angefangen, das Schweigen zu brechen. Werke wie «The Spanish Inquisition, a Historical Revision» von Henry Kamen oder die populärwissenschaftlichen Darstellungen von Juan Atienza haben neue Perspektiven geöffnet. Der Kamen hat grossen Wert auf differenzierte Analysen gelegt, hat alte Klischees hinterfragt und aufgezeigt, wie sehr die Inquisition ein Teil von einem politischen Machtsystem war. Der Atienza hat in seinen zahlreichen Büchern über geheimnisvolle Orte von Spanien auch Legenden, Mythen und historische Spuren von der Inquisition gesammelt und hat sie einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Die Opfer sind in Fokus gerückt. Ihre Geschichten, Namen und Schicksal sind aus den Archiven und alten Akten vorgeholt worden. Aber der Umgang mit der Inquisition ist zögerlich geblieben. In Schulbüchern ist sie häufig relativiert oder nur am Rand erwähnt worden. Einzelne Kirchenvertreter haben sich zur Schuld von der Institution bekennt, aber eine systematische Aufarbeitung ist ausgeblieben. Bis heute fehlt ein nationales Mahnmal für die Opfer der Inquisition in einem Land, wo so viele tausend Menschen davon betroffen waren. Es gibt allerdings Ausnahmen. In Städten wie Toledo, Cordoba und Valencia sind kleine Museen entstanden, wo die Besucher etwas über die Methode, die Geschichte und die Symbolik der Inquisition erfahren können. Auch künstlerisch ist das Thema wieder aufgegriffen worden. In Romanen, Filmen, Theaterstücken. Besonders Werke wie Goyas Geister von Miloš Forman hat das Thema einem grösseren Publikum zugänglich gemacht. Gleichzeitig lebt die Inquisition in der Popkultur weiter, häufig verzerrt oder ironisiert. Antisemitische Traditionen wie die symbolische Verbrennung von Judas Bibel in der Semana Santa in gut einem Dutzend Dörfern quer durch Spanien werden durch zum Teil offen antijüdische Verse begleitet. Shalom aleichem, malchei yesharem, malchei eliyam. Mimelech, malchei amelachim, hakadosh baruch. Heute gibt es zaghafte Versuche, sich mit der Vergangenheit zu versöhnen. Lokale Initiativen fordern die Rehabilitierung von bestimmten Opfergruppen, zum Beispiel von den jüdischen Conversos. Auch in der katholischen Kirche gibt es eine punktuelle Selbstkritik. Zum Beispiel durch einen Papstbesuch in der Synagoge von Rom oder die Anerkennung vom Leiden, wo im Namen vom Glauben verursacht worden ist. 1949 sind in Wohnungen von Madrid und Barcelona zwei erste Synagogen eröffnet worden. Im Zug vom Übergang zur Demokratie ist in Spanien die Religionsfreiheit hergestellt worden und mit dem Gesetz Ley Organiza de Libertad Religiosa vom 5. Juli 1980 gesetzlich verankert worden. Seither ist eine Staatsreligion prinzipiell ausgeschlossen. In Spanien werden heute alte Synagogen renoviert. Die alten Juderias, das Judenquartier, sind Teil von einem aktiven Sephara-Kulturtourismus. Trotz allem bleibt vieles offen. Die Frage nach Verantwortung, nach kollektiver Erinnerung, nach öffentlicher Trauer ist nicht abgeschlossen. Vielleicht braucht es noch eine Generation oder eine mutige Initiative, um das Schweigen endgültig zu brechen. Im ultrarechten politischen Spektrum werden antisemitische Klischee von Weltverschwörung etc. bedient. Im Klerus gibt es auch gerne wieder Ausrutscher, die sich allerdings kaum von denen in anderen europäischen Ländern unterscheiden. Die rechtsextreme Partei Vox beschwört einerseits das christlich-jüdische Abendland als Grundlage der europäischen Kultur, ladet aber andererseits international bekannte Antisemiten zu Kongressen ein. Die Zahl der gläubigen und praktizierenden Juden in Spanien ist im Jahr 2022 von den organisierten Gemeinden mit rund 40'000 bis 45'000 Gemeindemitgliedern angegeben worden. Aber wie viele Menschen sich aufgrund von ihrer Herkunft oder Bekenntnis als jüdisch in Spanien definieren, kann nicht zuverlässig beziffert werden. Erinnerung fährt der da, wo das Schweigen bricht. Vielleicht ist es Zeit, genau zuzuhören, auch zwischen den Zielen der Geschichte. Am 15. Juli 1834, heute vor 191 Jahren, ist in Spanien eine Ära zu Ende gegangen. Die Angst war nicht mehr Gesetz gewesen, aber die Geschichte ist stumm geblieben. Heute wagt man einen Blick zurück und vielleicht einen Schritt nach vorne zur Ehrlichkeit über die dunklen Seiten der Vergangenheit. Wir haben im heutigen Kirchenfenster gehört, wie tief die Inquisition über Jahrhunderte weg ins religiöse, gesellschaftliche und politische Leben von Spanien eingegriffen hat. Ihre Abschaffung war ein Wendepunkt, aber ein stiller, fast ein lautloser. Die Aufarbeitung hat spät angefangen und sie ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Die Erinnerung an die dunkle Zeit verlangt nach Achtsamkeit. Sie verlangt, dass man anschaut, auch dort, wo es weh tut. Nur wer sich der Vergangenheit stellt, kann die Zukunft freigestalten. Und vielleicht hilft gerade der Blick zurück dabei, unseren Blick nach vorne zu schärfen. Thank you. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir machen unser heutiges Kirchenfenster wieder zu und lassen das unangenehme Kapitel von der europäischen Geschichte draussen. Hätten wir es ganz genau angeschaut, wären noch viele Details auftaucht, die wir vielleicht besser im Dunkeln lassen. Die nächsten Kirchensendungen auf Radio Berner Oberland gehören dir am nächsten Sonntag, am Morgen um 9 Uhr, der Gottesdienst aus der Kapelle Schwende in der Kirchgemeinde Diemtigen im Simmental mit der Predigt von Daniel Guggisberg. Heute in einer Woche, am Dienstag, am 22. Juli, am Abend um 8 Uhr, wird das Kirchenstübli ausgestrahlt. Der Tobias Kilchör präsentiert Gespräche, Berichte und Meldungen aus den Kirchen der Region. Und schliesslich von 9 bis 10 macht der Roland Not ein Kirchenfenster auf zum Thema Klanghaus Toggenburg, wo am 24. Mai eröffnet worden ist. Ich, Orit Tempelmann, sage euch merci fürs Zuhören und wünsche euch weiterhin einen schönen Abend und eine gute Woche. Bis am Schluss der heutigen Sendung hören wir noch sephardische Musik mit dem Titel «Las Estrellas de los Cielos». Dazu wünsche ich euch viel Vergnügen und eine gute Nacht.
Thank you. Thank you.